Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch zum ersten Mal bei Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Carsten, Holger und mir, Markus. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, die Entwicklung der Hörspielmusik bei Europa in den Jahren von 1966 bis 1982 und wollten einmal den Weg so ein bisschen nachvollziehen, den die Hörspielmusik genommen hat, denn die hat sich über die Jahre enorm verändert. Aber erstmal hallo an Holger.
Moin zusammen.
Und hallo an Carsten.
Ja, hallo zusammen.
Wir haben uns so ein bisschen nach Schwerpunkten orientiert, die verschiedenen Epochen so ein bisschen aufgebaut. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir gern Musik einspielen würden, das aber aus rechtlichen Gründen nicht tun dürfen und da auch keine Grenzen überschreiten wollen, die nachher unangenehme Folgen haben. Deswegen vielleicht einmal das von Holger eingebrachte Zitat.
Ich habe einen schönen Satz entdeckt. Man weiß nicht genau, wem der Satz zuzuordnen ist. Im Netz kursieren Gerüchte, dass das Frank Zappa gesagt hat oder Elvis Costello. Bei Wikipedia steht, es war wohl der Schauspieler und Comedian Martin Mull, der mir unbekannt ist. Aber über Musik zu schreiben ist wie über Architektur zu tanzen. Und das trifft es hier halt leider auch. Wir sprechen über Musik, können sie aber nicht einspielen. Deswegen können wir euch aber auffordern, euch einfach die entsprechenden Hörspiele dann bei Interesse anzuhören oder in den gängigen Portalen im Internet zu wühlen.
Und wir versuchen natürlich möglichst genau zu beschreiben, worum es geht, aber es muss eben bei der reinen Sprache bleiben.
Ja.
Ja, die Entwicklung der Hörspielmusik bei Europa. Die Kinderserie, so wie wir sie kennen, wurde im Jahr 1966 gestartet. Und man hatte damals dieses unglaubliche Privileg, was viele andere Label in Jahren danach nicht hatten, auf ein unglaubliches Repertoire an Musik zurückgreifen zu können. Einmal gab es das Label Europa, eben von Miller International GmbH Deutschland. Und es gab viele Produktionen, die unter der Ägide von Dave Miller und der anderen Label bereits in den USA erschienen waren. Und obwohl die Hörspielidee relativ neu war, konnte man sich da unheimlich bedienen und musste jetzt gar keine Hörspielmusik produzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man mit dem Programm begonnen hat aus Europa-Aufnahmen und Somerset-Aufnahmen, Klassik oder auch Unterhaltungsmusik zu verwenden. Dann erst später auf die Idee kam, Hörspielmusik produzieren zu lassen. Dann die Musik erweiterte aus Hörspielen amerikanischer Hörspiele des Miller-Konzerns. Und dann gab es erneut Hörspielmusik, die extra für Europa produziert wurde. Und dann wurde auf einmal die Auswahl sehr viel größer. Man griff zwar wieder auf Europa-Aufnahmen zurück, verwendete jetzt aber auch Schlager, Krautrock, teilweise neue klassische Musik. Und Dr. Beuermann versuchte sich mehr und mehr am Synthesizer. Das Ganze endete so ein bisschen, das war dann sicherlich auch in Sachen Hörspielmusik der Hochpunkt, in den späten 70er Jahren die Musik von Manfred Rürup und Carsten Bohn. Ja, und dem wollen wir uns so im Einzelnen mal widmen. Wie gesagt, 1966 beim Start der Kinderserie war gleich die erste LP, die wunderbare Welt der Musik, eine kleine Einführung, mit welchen kleinen Hörern die klassische Musik nähergebracht werden sollte. Und wo die populärsten Dinge, die nachher auch im Hörspielprogramm Verwendung finden sollten, vorgestellt wurden. Recht griffige Sachen von Edvard Grieg oder Peter Tschaikowski. Und wie gesagt, die Aufnahmen entstammten weitgehend dem amerikanischen Programm von Miller-Labeln und teilweise deutschen Aufnahmen. Peter Tschaikowski, Nikolai Rimsky-Korsakow, Georg Friedrich Händel und Edvard Grieg.
Das ist also sowas, wie später dann ja recht populär wurde, sowas wie Klassik für Kinder eigentlich, so ein früher Vorläufer davon. Ist das richtig, dass man so diese Platte beschreiben kann eigentlich?
Ja,
Diese wunderbare Welt der Musik?
Genau, den Kindern werden dort erst die Instrumente des Orchesters vorgestellt, die dann immer dieselbe Melodie spielen. Und wenn das Orchester vorgestellt ist, werden einzelne Komponisten so im zeitlichen Ablauf dargestellt. Das ist
Spricht
so die
da
Klassik.
jemand?
Ja, das ist ja diese erste Hörspielphase. Erzählen tut das größtenteils Sven H. Mahler. Und es gibt so ein Unikum in der Aufnahme, dass, also da wird immer so ein bisschen auch während ein Stück läuft, wird dann immer so reingesprochen, jetzt setzen die Geigen ein und so weiter. Und dann gibt es einzelne Stellen, da hatte man vielleicht vergessen, Herrn Mahler Text zu geben oder sich erst im Nachhinein entschieden, doch noch einzusprechen, was da gerade im Orchester passiert. Und dann gibt es so ganz kurze Passagen, wo dann Andreas Beuermann irgendwie sagt, jetzt wieder die Klarinette. Oder einmal sagt er, das ist ein Teil, ein Stück aus der Nussknacker-Suite, sagt Beuermann auf einmal, Celesta Solo. Also warum der da plötzlich auftaucht, keine Ahnung, aber da wird im Grunde durch kleine Erzählerparts wird den Kindern die Musik vorgestellt.
Okay.
Vielleicht kann man ja noch erwähnen, dass schon diese Platte eigentlich eine amerikanische Vorlage hatte, nicht?
Genau, das war im Grunde eine ähnliche Auswahl von Stücken. Ich denke mal, dass Beuermann das auch als Vorlage genommen hat. Die ist damals im Somerset-Programm erschienen. Ich überlege jetzt gerade, ja, ich glaube ja. Insofern ist wohl auch davon auszugehen, dass dann innerhalb der Kinderserie die Auswahl der Stücke durch Andreas Beuermann erfolgte. Wie so oft bei Europa steht das natürlich nicht fest, also weil ja auf den Platten zum Beispiel des Jahres 1966 steht ja immer ganz brav Produktionsleitung und Regie Claudius Brack, also nicht der Künstlername für Sieglinde Cialas und Andreas Beuermann, aber ich denke mal, es ist kein großes Wagnis zu sagen, dass die Musikauswahl durch Andreas Beuermann erfolgte. Manchmal waren das einfach eine bunte Zusammenstellung klassischer Melodien. Es gab aber auch Hörspiele, Märchen vor allem, die sich thematisch dann tatsächlich an einem Werk orientierten. Sehr augenfällig oder ohrenfällig ist dabei das Hörspiel Rübezahl, wo bis auf die Musik in den Szenen die komplette Musik aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg zusammengestellt wurde und Andreas Beuermann sogar eins der Einlagen auf einem Synthesizer danach spielte. Das ist aber thematisch eigentlich relativ sauber gelöst. Passierte auch bei den Märchen, mir fällt ein, zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen, das ist nur die Nussknacker-Suite von Tschaikowski, Jorinde und Joringel, das ist nur aus Schwanensee von Tschaikowski. Und Schneeweißchen und Rosenrot ist dann aus Dornröschen von Tschaikowski.
Wie gut, dass wir dich dabei haben. Ich würde das alles immer nur unter Klassik titulieren können, da ich von klassischer Musik keine Ahnung habe.
Ja, also da muss man auch sagen, da haben die auch sehr experimentiert. Es gab manchmal auch Passagen, wo von klassischer Musik ganz kurze Ausschnitte genommen wurden und man im Grunde kaum erkennen kann, aus welchem Werk das ist. Das sind teilweise nur einzelne Töne tatsächlich gewesen. Und teilweise gab es eben diese, so wie bei Rübezahl zum Beispiel, diese völlig saubere Bedienung aus einem einzigen Werk, eben den Peer-Gynt-Suiten. Hinzu kam, obwohl ich damals die entsprechenden Kinderliederplatten hatte, habe ich als Kind nie bemerkt, dass neben dieser klassischen Musik man auch auf die Orchesterpassagen zurückgriff, mit denen die Kinderlieder, die in der Kinderserie erschienen, eingeleitet wurden. Also da gibt es so drei Platten, wen das interessiert. Kinderlieder, das ist die E202, dann Rira Rutsch, die E223 und die allerschönsten Kinderlieder, die E239, wo entweder orchestrale Versionen ohne Gesang verwendet wurden oder aber nur die Anfänge genommen wurden, bis der Gesang einsetzt und dann war der Schnitt. Also eine gute Auswahl sind da so zum Beispiel diese Märchenplatten aus dem Jahr 1967, Rapunzel, Rotkäppchen, der Froschkönig und so weiter.
Und wurden diese Lieder dann auch, ohne vorwegzugreifen, aber wurden die von da an immer weiterverwendet oder schnitt man das irgendwann ab und setzte auf die nächste Stufe quasi? Oder war alles, was man an Musik hatte, von da an immer Bestandteil im Potpourri?
Der Jurist würde diese Frage mit Ja und Nein beantworten, oder das kommt darauf an. Also man kann wohl sagen, dass bestimmte Dinge sich im Grunde durch die ganzen Europa-Hörspiele ziehen, fast bis heute, ohne jetzt alle Aufnahmen kennen zu können. Aber im Grunde gab es nie so einen Moment, wo bestimmte Dinge auf einmal abgeschnitten waren und nicht mehr verwendet wurden.
Zumindest nicht in der LP-Ära.
Nicht in der LP-Ära und auch in der Kassetten-Ära ist vieles beibehalten worden, sehr lange. Das gilt auch zum Beispiel für die Unterhaltungsmusik oder die Folklore. Da gab es so einige Highlights. Es gibt zum Beispiel eine Schallplatte, Fiesta in Acapulco, die ist in den, ja, 60er, 70er Jahren erschienen.
Spitzentitel.
Spitzentitel, sehr verbindlich, mit auch wahrscheinlich einem ausgedachten Bandnamen dann. Es spielen nämlich die Los Muchachos. Ob es die jemals gab, weiß auch
Der Name ist
niemand
super.
außer Beuermann. Die wurden damals also teilweise schon verwendet, wie der Name erwarten lässt, so für so spanische oder südamerikanische Eindrücke. Und die ist tatsächlich auch immer zu hören, wenn zum Beispiel TKKG irgendwo in der Kneipe sitzt und oder in der Kneipe und TKKG nur wohl weniger, aber in einem Restaurant oder in einem Café, dann läuft im Hintergrund oft ein und dasselbe Stück von dieser LP. Also da hat sich sozusagen das erhalten.
Das ist jetzt eine
Andere Sache.
gewagte These von mir, entschuldige, aber ist die zum Beispiel zu hören bei TKKG Rätsel um die alte Villa, als Tarzan in dem Restaurant sitzt und die beiden belauscht, die in die Villa einbrechen wollen?
Und da weiß ich jetzt gar nicht, da ist es, glaube ich, nicht bei. Aber auf alle Fälle ist es dabei bei dem Phantom auf dem Feuerstuhl.
Ah ja,
Da sitzen sie und beraten, glaube ich, darüber, ob sie jetzt den Vater von diesem gelähmten Mädchen da an die Polizei verraten oder nicht. Und wir hatten uns ja vorgenommen, für die heutige Sendung jetzt nichts vorzusingen oder zu summen, deswegen verzichte ich jetzt auch drauf. Also für alle Fälle.
Ich meine, aber es kommt auch eine Passage vor in der Gruselserie, dieses Ungeheuer aus der Tiefe.
Ja.
Da kommen auch mal diese südamerikanischen Klänge vor von der
Nee,
Platte.
das sind sogar noch andere Platten.
Okay,
Das ist
natürlich,
dann
natürlich.
Folklore aus Rumänien oder
Okay,
irgendwie.
ja. Ach ja,
Das ist
richtig. Ja,
tatsächlich
das sind die.
noch eine andere.
Ja, richtig, du hast recht. Frech, dass wir das nicht
Also.
am Start hatten, Carsten. Entschuldige
Ja,
bitte.
unfassbar, dass wir diese tausenden LPs alle nicht im Kopf haben.
Ja.
Also ich liefere vielleicht nochmal nach das Stück, was man bei dem Phantom auf dem Feuerstuhl hört, von dieser LP Fiesta in Acapulco, heißt Paso Doble. Und das kommt ganz oft vor. Ich verzichte jetzt, wie gesagt, aufs Vorsingen.
Gehen wir lieber in den
Ja.
nächsten Abschnitt.
Ja. Das waren so die Jahre ungefähr 66 bis 68. Und dann kam die große Neuerung im Jahr 1969. Nämlich das erste Mal hatte man da offenbar Hörspielmusik beauftragt bei dem Komponisten Chris Evans, der leider im Jahr 2022 verstorben ist. Man kann ja bei Europa nie so ganz sicher sein, aber die erste LP, die wir so ermittelt haben, die diese Musik bei der diese Musik verwendet wurde, dürfte sein die LP Dornröschen, Hans im Glück. Das ist die E279 und sicherlich relativ markantes Cover. Der Hintergrund ist weiß und in der Mitte ist wie so in einem Oval ist so das Titelbild von Dornröschen zu sehen. Und wer sich für die Musik von Chris Evans interessiert, dem sei also diese LP empfohlen oder auch ganz groß versorgt mit der Evans-Musik sind zum Beispiel Oliver Twist, der Teufel mit den drei goldenen Haaren oder der Graf von Monte Cristo, wo man auch gut erkennen kann, wie lange diese Musik gehalten hat. Denn ich sage mal, im weitesten Sinn lässt sich ja ahnen, dass Evans für den Grafen von Monte Cristo eventuell sogar auf Anweisung so eine kleine Suite komponiert hat. Die Musik dürfte vielen bekannt sein aus den Schreckensteinen-Folgen. Das ist nämlich diese Fanfare, die da immer gespielt
Der
wird.
Auftakt, ne? Genau.
Der Auftakt und vieles ist in diesem Hörspiel sind thematische Variationen immer desselben Themas. Da hatte man also das erste Mal sozusagen diesen reinen Rückgriff auf das Europa- oder Somerset-Repertoire verlassen. Und jetzt wohl, ich denke auch mal, dem Evans gesagt, komponieren Sie mal ein paar Sachen mit spannend, traurig, mitreißend, lieblich, keine Ahnung. Aber darüber gibt es eben keine verlässlichen Informationen. Man kann immerhin feststellen, das wird wohl Evans gewesen sein, der ja auch nur auf einigen der LPs genannt wurde als Komponist und nachher dann auch in diesem Sammelpseudonym Bert Brack aufging, hinter dem ja nicht eine bestimmte Person stand.
Und dazu kann ich, weil mein Kenntnisstand über Chris Evans war ein sehr, sehr schmaler immer nur. Ich glaube, über ihn ist sehr, sehr wenig bekannt. Ich weiß nicht, ob du da mehr noch zu weißt, Markus, aber ich habe ja einen ehemaligen Musiklehrer von mir getroffen und sprach mit ihm über Musik in besagten Hörspielen. Und er sagte, Chris Evans kenne ich. Der war Studiobetreiber für Werbemusik und ähnliches in Hamburg. Der hatte an der Alster ein Studio. Das war unten in einem Keller drin, direkt an der Alster gelegen. Da wäre er mal mit Klassen gewesen als Lehrer in den 70ern und hätte das besucht, um mal ein Studio von drinnen zu sehen. Und dann sagte ich, Chris Evans? Und hat er meinte, ja, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass er erzählt, er würde auch oder hätte für Hörspiele Musik gemacht. Also, das ist nicht wirklich überprüft, aber es wäre alles stimmig, würde ich sagen, einfach so.
Also es ist auch kein Geheimnis, wer den Wikipedia-Artikel zu Chris Evans aufruft, wird feststellen, dass der überall seine Finger drin hatte und gerade so auch Schlager und Disco-Musik alle möglichen Dinge komponiert hat. Und da wird wahrscheinlich die Hörspielmusik nur so eine ganz kleine Einlage für ihn gewesen sein.
Ja.
Nichts, woran er sich sozusagen messen lassen kann oder wo man ihn viel drauf angesprochen haben wird, an das zu, da kommen wir noch, an das wie, da kommen wir noch zu bei Carsten Bohn oder Manfred Rürup.
Ja.
Ja, und gleichzeitig 69, 70 kam auf einmal auch erstmalig dann diese Musik in den Hörspielen zum Einsatz, die du, Carsten, ja auch schon mal angesprochen hattest, wie jetzt im Wildhüter, im letzten der Mohikaner oder im Ölprinzen, nämlich diese kleinen Einlagen, die im Grunde aus Gitarre und Mundharmonika bestehen. Die waren auch so erstmalig, ich glaube, 1970 dann zu hören. Und bedingt durch die Vita der Mara Schröder von Kurmin, die ja aus dem Baltikum stammt und sozusagen Nähe zu den Märchen russischer Art hatte, gab es ja auch unter Konrad Halver drei Produktionen, die mir jetzt spontan einfallen: Das höckrige Wunderpferdchen, das Märchen vom Zaren Zaltan und die schöne Vasilisa, wo dann auf einmal ganz geballt russische Folklore zum Einsatz kam. Auch, wie ich finde, eine sehr schöne LP unter dem Europa-Label erschien, Mütterchen Russland. War da sehr dominant und eine Platte, die viele kennen dürften, weil die Musik sehr auffällig ist, nämlich die große Juxbox wurde auf einmal eingesetzt in den beiden Mopsy-Mops-Hörspielen.
Ja, schönen Dank auch.
Also man muss sie wohl gehört haben, um es beschreiben zu können. Also im weitesten Sinne werden da bekannte Melodien so ein bisschen veralbert und dann so mit ja, Kindertrompete und irgendwelchen Geräuschen unterlegt irgendwie.
Die wurde übrigens auch als Beleg für die kontinuierliche Verwendung von einmal benutzter Musik. Diese Musik kannte ich so, na, wann erschien das wohl, was ich gleich anspreche? Ich sag mal irgendwas zwischen 83 und 85. Die Musik wurde nämlich benutzt für die Hallo Spencer TV-Adaption, als man die
Ach,
Fernsehserie auf
schau an,
Kassette
okay,
veröffentlicht.
ja.
Da wurde diese Musik veröffentlicht. Ich wusste nicht, was das für Musik ist. Ich hatte als Kind ein paar Kassetten davon, dieser Serie. Und als ich dann mal wieder dank dir, Markus, die große Jukebox irgendwann unter Androhung von Gewalt auf einem Flohmarkt kaufte, Juxbox,
Juxbox.
Entschuldigung, als ich unter Androhung von Gewalt auf irgendeinem Flohmarkt rund um Hamburg diese LP kaufen musste, mit einem zynischen von dir, die musst du haben, die ist echt nicht schön, entdeckte ich auf einmal die Hallo Spencer Musik, als ich die zu Hause dann wirklich auflegte. Und ja, kann ich nur empfehlen, die große Juxbox, wenn die jemand sieht, es sind unvergleichliche Minuten, wenn man die durchhört am Stück. Man geht auch dreimal zum Plattenspieler und guckt, ob man aus Versehen auf 45 gestellt hat.
Aber meine Prophetie hat sich als wahr erwiesen, nicht?
Absolut,
Die
absolut. Du hast
musst du
seherische
haben und
Fähigkeiten.
du musst die haben und die ist echt nicht schön.
Ja.
1970 kam es dann auch noch zu zu zwei besonderen Werken, und zwar also als Erwachsenenhörspiele erschienen ja in dem Jahr einmal Dracula, Jagd der Vampire und Django, ein Sarg voll Rache. Und wenn man sich auf die Angaben von Konrad Halver verlassen kann, dann wurde also die Musik für Dracula, Jagd der Vampire tatsächlich in einer Kirche mit einer Orgel eingespielt. Anlässlich dieses Hörspiels, und das hatte Konrad auch sehr ausführlich geschildert, diese etwas ja, merkwürdige Westernmusik, die irgendwo zu Django passt, die Filmmusiken sind dem sehr ähnlich, gab es damals eine Band, das Sidral-Modal-Quartett, die irgendwie auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn, spielten. eine Gruppe aus Osteuropa. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die herkamen. Und die hatte Beuermann wohl davon Wind bekommen. Und dann wurde dieses Quartett gebeten, auch für Django so ein paar Stücke aufzunehmen. Also auch das muss man vielleicht gehört haben, wie gesagt, nicht vorsingen. Und die Dracula-Musik, die ist ja relativ bekannt, die fand ja auch im Gespensterschloss wieder Verwendung und wurde ja auch bei den Europahörspielen, wenn es um Dracula ging, immer wieder verwendet, so eine relativ düstere Orgelmusik.
Während ich dir ganz gebannt zuhöre und wir jetzt hier gerade mit Dracula einen klassischen Gruselstoff angesprochen haben, ein Hörspiel haben wir noch gar nicht erwähnt, dessen Musik ich aber ganz toll finde. Was wird bei Huibu 1 verwendet? Ist das auch Evans schon oder was ist das noch?
Du meinst, womit die Platte eröffnet wird
Ja,
oder
generell,
was
also
meinst
woraus
du?
speist sich die Platte sozusagen? Aus
Die
welchem?
speist sich nur aus Kinderliederschnipseln.
Ah, okay. Evans wird später verwendet, erst bei Hubu demnach, ne?
Genau, die erste Platte, da müsste man sich die Platte Ringel, Ringel, Ringelrei besorgen, E263.
Okay.
Wo man hört, dass die Musik, mit der die Platte anfängt, mit so einem, ja, Entengequake,
Ja,
oder
das ist
Gänsegequake.
ja.
Das gehört zu dem Kinderlied, was haben wir Gänse für Kleider an? Also das ist noch nicht mal irgendwas Verhohnepiepeltes für die Huibu-Aufnahme,
Ja.
sondern dieses Ringel, Ringel, Ringelrei, die dürfte ziemlich parallel zu Huibu erschienen sein. Und wahrscheinlich hat Konrad Halver oder eben Dr. Beuermann dann darauf zurückgegriffen, weil die da auch irgendwo gerade rumflog. Das
Okay,
vermute ich
alles klar.
mal.
Dann ist Evans erst
Diese
bei Folge 2, 3, 4 aufwärts irgendwann dabei.
Genau. Also diese starke Verwendung von Evans, die fand erst so ab Folge 2 dann bei Huibu statt.
Okay, alles klar.
Das war so die Ausgangssituation 1971, als Konrad Halver dann ja auch Europa verließ. Und man hatte jetzt neben den erwähnten Klassikstücken und den Musiken von Chris Evans so ein ja, relativ kleines Repertoire an Außenseitern, also ich sag mal so diese Mundharmonika-Musik oder sowas. Und die große Änderung trat im Grunde 72 ein. Und da übergebe ich jetzt mal an Carsten.
Dann fange ich mal an mit dem Jahr 72. Aber ich will vielleicht noch vorausschicken, dass ja alle diese Erkenntnisse, also welche Musiken von welchen Schallplatten stammen und so weiter, alle sozusagen von Fans ermittelt wurden und gesammelt wurden und irgendwo festgehalten wurden, vornehmlich im Internet. Gruß an die Hörspielforscher, eine Parallelseite. Ja, es gibt von Miller bzw. Europa ja keine offizielle Veröffentlichung zu Musiken oder Listen oder Komponisten. Also das sind ja alles weitestgehend Vermutungen und ja, manches kann man dann vielleicht recherchieren und dingfest machen, aber alles, was wir hier heute erzählen, ist ja letztendlich ja ein Konglomerat aus Wissen von interessierten Fans ja, viel Zeitaufwand, den wir hier nur so zum Teil wiedergeben können, weil wir
Oh,
die
zu ein
Musik
paar
nicht
Fakten
einspielen
kommen wir aber
können.
auch später.
Ja, gut.
Ja, aber
Ja.
da war, das muss man schon sagen, die Hörspielforscher waren da federführend, gerade was jetzt dieses Thema Karl May angeht und so, also ja.
Kommt jetzt was mit Karl May, wenn Carsten am Mikro ist?
Ja, zufällig,
Überrascht
rein
doch.
zufällig, ja. Ja. Also es ist so, ich fange an mit 1972 und da finden wir dann auch gleich eine große Veränderung. Und ja, 1972 wurde ja bei Europa die große Karl-May-Reihe fortgesetzt. Dagmar von Kommin eröffnete sozusagen den Orientzyklus. Und in den ersten drei Folgen, die wir auch letztens erst behandelt haben, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan, von Bagdad nach Istanbul, ja, da wurde letztendlich nur Folkloremusik verwendet. Zwar passend und irgendwo auch authentisch, so halbwegs noch. Ich meine, Balkanmusik passt nicht unbedingt in die Wüste, aber irgendwie passt es doch zusammen. Aber das Ganze geriet dann etwas dünn und vielleicht war das auch der Anstoß bei Miller Deutschland, sich nochmal umzuschauen, ob man in dieser großen Labelfamilie Miller, die ja nun bis nach Nordamerika reicht, nicht doch noch Musiken findet, die man gratis dann auch verwenden kann, um die Hörspiele aufzupeppen. Letztendlich ist das aber dann so gewesen, dass man tatsächlich auf Hörspielmusiken bzw. Instrumentalversionen von Hörspielmusiken zurückgegriffen hat, die beim Happy House Label erschienen sind und das im Jahr 1969 in den USA. Da gab es ein Label Happy House, was zu einer größeren Familie gehörte, nämlich der Schallplattenfirma Haddon Record Corporation mit Sitz in Haddonfield, die gelegen in New Jersey und auch gegründet von dem Dave Miller, also unserem Dave Miller, der eben auch das Europa-Label in Deutschland mitbegründet hat. Und auf diese Musik griff man dann zurück, forderte die an, wie auch immer. Ich nehme an, das war auch wieder Professor Beuermann, der das musikalische in die Hand genommen hat. Bei diesem amerikanischen Label erschienen 36 LPs und das waren eben vornehmlich ja, englischsprachige Kinderhörspiele, Musik für Kinder, Mitmach-LPs. Die von Bill Holcomb komponierten Stücke auf diesen Platten greifen oft auf folkloristische oder klassische Elemente zurück. Man erkennt also immer wieder so Andeutungen von bekannten Melodien, zum Beispiel Hänsel und Gretel aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Oder auf der Platte Treasure Island werden dann immer so, ja, Shanties angedeutet. Das war ja alles mehr oder weniger auch lizenzfreie Musik, die dann variiert wurde. Und diese
Entschuldigung,
äußerst, ja?
ich melde mich kurz. Zwischenfrage. Hast du
Ja?
gerade Engelbert Humperding gesagt? Ich stelle jetzt eine Frage, die
Ja?
wahrscheinlich belacht werden kann, aber es gibt ja das Schlagersänger Engelbert. Heißt der nicht auch Humperding? Ist der
Ja,
das?
der hat den gleichen Namen.
Richtig,
Der ist
exakt gleich.
wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich so benannt worden nach dem klassischen Komponisten Engelbert Humperdinck, ja.
Es
Ja.
gibt
Und
wirklich
da,
diesen Namen zweimal. Also der heißt ja
ja,
nicht
nee,
Peter
warum
Mayer.
nicht? Ja. Dass der Schlagerstar dann in Anlehnung an den Komponisten auch extra so benannt wurde.
Okay.
Und vielleicht da so eine Anmerkung: Es ist eigentlich auch ganz, ganz eigentümlich, dass der Bill Holcomb aus der Oper Hänsel und Gretel dann eine Melodie entnahm, die gar nicht so charakteristisch ist für diese Oper, sondern also das ist keine wirkliche Melodie mit Strophe und Refrain, sondern es ist eine Szene. Das, was für Opern, Nicht-Opernliebhaber, immer so ein bisschen anstrengend ist. Einer singt und im Hintergrund läuft im Grunde so ein bisschen Musik. Und diese Musik, die wir kennen, die wird zum Beispiel verwendet in der Aufnahme in 80 Tagen um die Welt. Zweite Seite, die ganzen Musikeinlagen, das ist alles aus demselben Stück und ist der Oper entnommen, als im ersten Akt die Mutter nach Hause kommt und feststellt, dass die Kinder nicht ihre Arbeit gemacht haben. Und das ist eine eigentlich relativ unbedeutende Szene, die aber wunderbar umgesetzt wurde und als Hörspielmusik, wie ich finde, fantastisch funktioniert.
Ja, dafür, dass das alles auf Fanrecherche basiert, finde ich, also ich lerne gerade noch was, weil die Ära beherrsche ich nicht sonderlich gut. Hut ab.
Also, und das ist tatsächlich mir in diesem Zimmer passiert, wo ich jetzt gerade sitze, dass ich, als ich das erste Mal Hänsel und Gretel hörte, auf einmal ganz irritiert war, weil ich dachte, Moment, 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 das ist doch die Hörspielmusik. Und tatsächlich, sie war es, ja.
Moment, du hörtest also das klassische Werk Hänsel und Gretel und nicht das Hörspiel.
Genau.
Ja,
Nein,
okay,
nein,
so
also
rum.
die Oper, ja.
Ja, danke.
Ja. Wobei die amerikanische LP heißt dann auch wirklich Hänsel and Gretel, ne? Also das ist dann die
Großartig.
Ami-Version. Ja,
Und wurde von mir unter einem nicht geringen finanziellen Aufwand in Japan ersteigert.
Ja.
Ja.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Also gerade zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber war der Kauf auch einer billigen Platte in den USA recht teuer. Also ich weiß noch, das Porto, der Zoll, ich weiß nicht was. Dann war umgerechnet für eine 3-Euro-Platte, musste man irgendwie 30 Euro
Das
drauflegen,
war
um
immer
die
so
zu
Mitte
erhalten.
20 Euro, genau.
Ja, und das waren dann ja alles Versuche und Tests, um zu prüfen, ob da diese Musik möglicherweise enthalten war. Ja, aber so hat sich das dann zusammengestückelt, dieses Wissen. Und ja, als Beispiel für einen ganz tollen Fund ist, kann man auch nennen, dieses Sailing. Das ist enthalten auf einer dieser Happy House-Schallplatten. Nämlich auf der Platte Treasure Island, also die Schatzinsel, als englischsprachiges Hörspiel. Und das ist sehr geläufig, denn es wird bei den Hörspielen nach Karl May von Dagmar von Kurmin, die im Wilden Westen spielen, quasi immer als Auftaktmusik oder auch Endmusik verwendet, dieses Also wunderschöne Melodien.
Er hat gesungen.
Er hat gesagt, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber wir hatten gesagt, wir summen nicht.
Es wird nicht
Ja,
gesummt.
man hat jetzt mehr oder weniger die Musiken identifiziert, aber man kennt bis heute nicht das spielende Orchester oder wo das Ganze eingespielt wurde. Das ist also irgendwo ein Absurdistan, sage ich mal. Denn diese Musiken laufen, also sie wurden vorrangig verwendet zwischen 1972 und 77 in den deutschen Hörspielen bei Europa. Wurden aber danach immer wieder auch verwendet, bis in die jüngste Zeit, bis zu Hani und Nani in den letzten Jahren irgendwo tauchen dann immer Schnipsel noch auf von diesen Uraufnahmen aus den Ende der 60er, von denen wir eben nicht wissen, wo und wie sie eingespielt wurden. Vielleicht in Hamburg, vielleicht in den USA, vielleicht sind auch diese amerikanischen Schallplatten oder die Musik darauf auch dort gar nicht die Erstveröffentlichung, sondern sind schon woanders erschienen, vielleicht im Radio gespielt worden. Das ist alles völlig unbekannt. Und wenn man diese Auflagenhöhe der Schallplatten bedenkt, ist es wirklich, glaube ich, ein Unikum, dass man das bis heute nicht klären konnte, beziehungsweise die Informationen nicht vorliegen und auch eben von den Rechteinhaber selber nicht verbreitet wird, wie das alles zustande gekommen ist. Wir müssen so damit leben, mit diesem Stand. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass die Anfangs- und Endmusik von Hänsel und Gretel ja auch die Anfangs- und Endmusik von dem Hörspiel Karaben Halef ist zum Beispiel. Also das sind ja sehr breite, aufwendige Kompositionen und Einspielungen, sehr schön produziert. Und man hat nicht den Eindruck, dass das für Billighörspiele, nicht nur für den Deutschmarkt, sondern schon für die ursprünglichen amerikanischen Platten viel zu aufwendig gestaltet ist. Also das waren ja auch Billigproduktionen so gesehen.
Das darf
Ja,
man bei all dem,
und
glaube ich, nicht vergessen. Entschuldige, aber das darf man, glaube ich, alles nicht vergessen. Das ist ja in Summe war das, was Miller, Europa, Happy House und wie das alles heißt, das waren ja im Grunde allesamt Billiglabels. Die haben für kleinstes Geld kleinste LPs rausgebracht im Sinne von, das haben irgendwelche Orchester, irgendwelche Musiker nachgesungen, nachgespieltes, für kleines Geld nach Feierabend gemachtes etc. Stichwort die Kiezband, die man für kommt rein, können Bier trinken verpflichtete. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Da ist natürlich jetzt nicht so eine ja, Listen- und Buchführung gemacht worden im Katalogsinne, wie jetzt, wenn man über die Geschichte von der Firma CBS Columbia Records oder ähnlichem sprechen
Ja,
würde, wahrscheinlich.
klar,
Weil da
sicher.
wurden ja Sachen immer wieder und wieder verwertet. Das kennen wir bei Europa ja auch. Wie oft wurde irgendwas mit neuem Cover und anderer Zusammenstellung die gleichen Geschichten nochmal auf den Markt gebracht? Das rührt ja alles aus diesem Low-Price-Segment. Und
Ja,
deswegen ist da
und
wahrscheinlich auch nicht alles mehr zu recherchieren oder im Internet zu finden.
Vielleicht nur so der Einwurf an der Stelle. Ja, es wurde halt immer wieder verwendet, aber auch teilweise sehr passend. Also gerade diese Happy
Ja.
House-Musik fand zum Beispiel Eingang in das Hörspiel Macabros Folge 5, die Geisterhöhlen. Oder für die drei Fragezeichenhörer, die noch die alten Fassungen kennen mit der Bohnenmusik, wo die drei Fragezeichen nachher in diesem Haus von dem einzigartigen Gabbo eingesperrt sind. Da läuft im Hintergrund so eine ganz unheimliche, trübe, so ein bisschen, so eine Musik, die das Ganze so ein bisschen einsam erscheinen lässt. Und die zum Beispiel stammt aus dem amerikanischen Hörspiel Snow White. Das ist die Melodie, die immer zu hören ist, wenn die böse Königin den Spiegel befragt, wer die Schönste im Land ist. Das ist im Grunde sozusagen das Spiegelthema, wenn man so will.
Und das Erstaunliche ist ja in der ganzen Sache, dass obwohl das ja alles oft nur Musikschnipsel waren oder eben Musik, die schon irgendwo ganz woanders in der großen Labelfamilie verwendet wurden und einfach nur ausgetauscht wurden untereinander, dass letztendlich bei Europa die schönste Hörspielmusik überhaupt zu hören ist, während bei anderen Labels oft nur dünne Zwischenmusiken zu hören waren. Und hier ist das alles so breit und so vielfältig und immer passend, so dass man die Stücke ja liebend gerne alle mal ganz ausgespielt hören würde, weil die so schön sind. Das finde ich erstaunlich. Und das ist ja leider alles ein großes Fragment, kann man ja sagen, nicht? Denn die haben ja, wie Holger ja eben schon meinte, die haben ja nicht darüber Buch geführt. Das ist ja alles von außen sozusagen zusammengetragen, was wann wo verwendet wurde. Ja, Markus, du hast es eben schon erwähnt. Bei den drei Fragezeichen wird Musik verwendet, die auch von Holcomb stammt. Und vielleicht noch zu erwähnen, es gibt drei Gruselstreifen, amerikanische Filme, Violent Midnight, The Horror of Party Beach und The Curse of the Living Corpse von 63, 64. Darin sind Musiken enthalten von Holcomb, die später auch bei den drei Fragezeichen zu hören sind. Diese Verfolgungsmusiken, die neben den Bohnenmusiken in den frühen Folgen auftauchen. Das ist also ganz spannend, wenn man diese Filme guckt und auf einmal fliegen einem dann drei Fragezeichen Musiken um die Ohren. Ja, vielleicht zähle ich noch
Ich
ganz
finde die
kurz
Titel alle
auf.
drei super.
Ja, die sagen schon
Ich auch,
viel.
ja.
Vielleicht ist die Musik auch das Beste daran, ja. Erwähne nur kurz, wo die Musik, die wir auf den deutschen Hörspiel-LPs von Europa sehr gut kennen, wo die hauptsächlich herstammt, von welchen Happy House-Platten. Das ist zum einen diese Hear and Tell, das ist so eine Art Geräuscheplatte und Mitmachplatte, also Geräusche erraten. Dann ganz vorrangig die Ragdolls Adventures in Animal Land. Das ist eine Platte, deren Geschichte auch von Dave Miller selber stammt und die letztendlich in der deutschen Variante als Puppenjulchen und die Zaubermaus später herauskam. Dann Hänsel und Gretel hatte ich erwähnt, sehr viel Musiken, Karl May und auch die Karl May-Hörspiele von Heike Dine Körting sind damit bestückt worden. Ja, Alice in Wonderland hatten wir erwähnt, Snow White and the Seven Dwarfs, also Schneeweißchen und die sieben Zwerge, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Da werden dann als Mitspieler die das Oxford Children's Theatre genannt und das ist eben ein Begriff, den kann man nicht weiter eruieren. Wer dahinter gesteckt oder das aufgenommen hat, das ist dann unklar. Und ganz umfangreich wurde sich bedient bei der Platte Treasure Island, beziehungsweise den Musiken darauf. Das sind die sogenannten Britannia Players. Auch die kann man nicht weiter recherchieren. Leider endet da die Recherche. Da sind ganz viele Musiken übernommen worden, von den Karl-May-Platten, ja, bis Kung-Fu und so weiter, Rätsel um die grüne Hand. Also man findet da etliche Schnipsel, die bei Europa dann auftauchen in den deutschen Schallplatten. Ja, das soweit zu dem Thema. Das ist ja ein ziemlich großer Komplex. Da wurde umfangreich Musik übernommen und sukzessive weiterverwendet. Aber in den Jahren 72, 74 passierte noch mehr. Und zwar kann man beobachten, dass von der holländischen Europa-LP Liedjes voor hippe Kinderen, lustiger Titel, auch
Großartig.
Musiken entlehnt worden. Ich nehme an, die sind in Hamburg aufgenommen worden, aber die tauchen dort eben erstmalig auf und werden verwendet beim Faxenmax oder zum Beispiel bei der Hani und Nani gründen einen Club. Ja, weiter zu beobachten ist dann noch die Wiederverwendung von Schlagermusik oder auch umgedichtete Lieder aus dem Schlagerprogramm. Und man kann das finden zum Beispiel bei der Europa-Musikschallplatte von The Airmail Butterfly E464. Wer da mal auf die Suche gehen will und die Musiken vielleicht ein bisschen umfangreicher hören möchte, der wird da fündig.
Wurde da nicht
Markus?
auch Krautrock dann verwendet irgendwann? Also da
Ja.
kamen doch dann diese richtig großartigen LPs und vermeintlichen Bands, die
Richtig.
gegründet wurden, zum Tragen, oder?
Genau, wir stehen
Die
so
Hell
kurz
Preachers
davor. Ja,
Incorporated da.
ja.
Super.
Kurz zu erwähnen noch Musik von den 24 bunten Kinderliedern der Schallplatte als Gegenprogramm. Aber ihr hattet es gerade erwähnt, man sagt landläufig Krautrock, was ja aber eigentlich mehr so schon so ein bisschen diese experimentelle Musik bedeutet, was bei Europa erschien auf so Schallplatten wie Corporal Janders Fire Dog Brigade on the Rocks oder diese Hell Preachers Platte, das sind schon eher so die Purple Black Sabbath Klänge, Led Zeppelin und so.
Können wir bitte noch einmal, also ich bin völlig bei dir. Der Begriff Krautrock, der kommt ja von den Krauts, wie die Deutschen ja im
Ja.
Ausland genannt wurden. Und das war für mich als Fan von Hardrock, Rock, wie auch immer man es nennen will, völlig egal, Musik aus der Zeit. Das war für mich einfach immer nur eine Rockband dreht völlig frei und keiner kümmert sich darum, dass da jemand am Keyboard steht oder an der
Genau.
Orgel und dieser unendlich viel Zeit eingeräumt bekommt.
Richtig,
Und
das
eben
ist
noch mal den Bandtitel von eben. Was für ein unglaublich guter Bandname ist. Corporal Janders Fire Dog Brigade.
genau.
Kraftvoller kann eine Band doch kaum noch heißen.
Richtig.
Da kannst du mit Deep Purple wirklich ganz hinten anstehen.
Obwohl
Also.
man sagen muss, dass die Hell Preachers einen Punkt mehr machen, nämlich dieses Cover von dieser Supreme Psychedelic Underground. Das muss man echt gesehen haben. Also
Sind da
da hatten
diese
die schon.
motorradfahrenden Frauen drauf mit dem Helm,
Nee,
der
da
die
sind so
passt?
ganz viele Augen drauf.
Ach, die ist das. Ja. Aber ich finde es gut, dass die Hell Preachers immerhin schon mal in Richtung Gesellschaftsrecht aktiv sind, weil sie incorporated sind. Das ist natürlich.
Absolut, das muss man ihnen zugutehalten, ja.
Also ich muss sagen, diese Schallplatten, die gab es auch mal kurz auf CD, nicht so ganz offiziell, aber die sind wirklich sehr gut anhörbar. Also die Leute, die da Gitarre spielen, die hatten was drauf. Und das ist eben dann nicht dieses psychedelische Gewaber, wie man so landläufig eher, glaube ich, oder was man darunter als Krautrock versteht, sondern das ist wirklich Rockmusik, also Hardrock im Grunde.
Ja, ich
Und
glaube, das waren einfach Hamburger Session- und Studiomusiker, ne? Es
genau,
würde mich gar
ja.
nicht wundern, wenn nicht da die Musiker, die in diesem Podcast noch später auftauchen, da auch irgendwo
Ja.
mit drin hängen. Also.
Und wahrscheinlich gibt es diese Gruppe Corporal Genders Fire Dog Brigade gar nicht in dem Sinne, sondern die heißen
Nein.
vielleicht nur oder hießen nur für die Platte so als
Ja,
ja,
Moment, Moment,
Blickfänger.
Moment. Du redest jetzt über das Label, was bei den fünf Freunden behauptet, dort würde ein Wildfried Zartling, nee, Waldfried Zartling mitsprechen.
Waldfried Zartling. Ja, und ich habe einen wunderbaren Text mal gefunden über diese wilden Wüsten-Krautrock-LPs von Bands, die niemand davor oder danach je gehört oder gesehen hat, wo nur drin stand, man hat, ich glaube, der das schrieb, spielt selber auch ein Instrument, weil er schrieb, auch ich als Musiker oder Hobbymusiker habe das Gefühl, die Stücke, die dort aufgenommen und veröffentlicht wurden, wurden beim Spielen geschrieben. Und genauso klingt es phasenweise. Was ja, was den Musikern kein Können abspricht, sondern einfach nur, das sind nicht über ein halbes Jahr arrangiert und geschriebene Nummern teilweise.
Ja, es gibt da schon viel drogengetränktes, psychedelisches Gewaber, was gar nicht mehr anhörbar ist. Oder vielleicht damals schon im nüchternen Zustand nicht anhörbar war. Aber es gibt
Ja.
eben auch den Hardrock, ob deutsch oder dann eben dann auch den ursprünglichen britischen, der zu dem Besten gehört, was man so an Musik kriegen kann, nach wie
Hey,
vor,
aber 5
meiner
Mark, was
Meinung
willst du
nach.
erwarten?
Ja, und diese Musik wird da eben auch zu der Zeit, also wir reden ja jetzt von, ja, ich würde mal sagen, 74, gerne verwendet und hatte so einige Schallplatten aufgepeppt, auch Hani und Nani zum Beispiel.
Die ersten 3 Folgen, absolut.
Richtig, genau. Also da kommt dann auch so ein bisschen Pep in die Hörspiele hinein und sehr zeitgemäß. Ja, und wir haben auch hier, das ist natürlich leider eine Seltenheit, Musik und Gesang bei Moby Dick. Ne? Ist wohl von Dr. Breuermann arrangiert, diese Orgelklänge. Es gibt punktuell Hörspiele, da ist dann wirklich speziell Musik für komponiert worden. Das ist dann, wir kommen gleich zu Kung Fu. Das ist noch so ein Fall, das wird wahrscheinlich vom Dr. Breuermann kommen. Meistens ja, wenn es ta sich um Tasteninstrumenteinspielungen handelt. Ja, das war so, sage ich mal, die Phase 72 bis 74. Jetzt kommen wir zu 75 bis 77. Und auch da ist natürlich keine klare Struktur zu erkennen, dass da wurde verwendet, was man hatte oder eben woran man gelangen konnte. Wir haben dann wieder Verwendung von Chris Evans, zum Beispiel in Huckleberry Finn 1 und 2. Wir
Wobei
haben,
man da sagen muss, wahrscheinlich Evans.
ja.
Also nicht auszuschließen, aber ja.
Ja, das ist ja oft so mit Fragezeichen versehen. Ja, dann wieder Schlager und Krautrock. Das Tal der Abenteuer. Man erinnert sich vielleicht an die Eingangstöne, auch die Gitarre wieder. Dann Detektiv Clipper. Das sind alles Hörspiele, die auch wirklich flott klingen, muss ich sagen, eben aufgrund dieser musikalischen Unterlegung. Und wir haben jetzt hier auch verschiedene Folgen mit dem Orchester Udo Reichel, also Europa-Hitparade.
Also ein ganz grauenvolles Repertoire an verwendeten Schlagern findet sich in den letzten 4 Hani und Nani Folgen, 9 bis 12.
Ja.
Also die sind zwar orchestral, da liegen diese unglaublichen Texte nicht drüber, deswegen ist es so einigermaßen auszuhalten. Aber es ist schon ein harter Angriff, das muss man echt sagen. Also so weichgespülte Schlagermusik, so ja.
Ja, und noch ein Beispiel für diesen Krautrock oder Hardrock, wie auch immer, ist die LP von Electric Food, Flash. Das ist die E453, die war auch lange Zeit ein Sammlerstück, also sehr begehrt. Es gab die mal kurz auf CD, halt mehr oder weniger offiziell. Das ist einfach sehr gut anhörbare Musik. Eine Ausnahme, wie schon bei dem Hörspiel Moby Dick, wo ja die Titelmusik höchstwahrscheinlich von Dr. Breuermann stammt, denn er ist ja auch am Ende des Hörspiels im Gesang zu hören, bildet auch die Musik bei Kung Fu. Hier allerdings nicht die Titelmusik, das ist ja dieses bekannte Popstück. Gemeint ist hier oder sind hier diese asiatisch-chinesischen Klänge, Synthesizer-Klänge, von denen wir annehmen, dass sie von Dr. Beuermann stammen, und das ist ein ganz toller Sound, der ganz klar eigens für diese Hörspiele komponiert wurde. Ja, ich bin immer dafür, man sollte bei Europa mal diese ganzen Musiken extra einzeln veröffentlichen auf CD und in voller Länge und mit allen Daten. Das wäre ein großes Geschenk.
Also ich finde den Namen Electric Food so großartig, dass ich ihn, also einfach nur weil, und es auf der Zunge zergehen zu lassen, elektrisches Essen, großartiger Bandname. Im Internet findet man da relativ leicht auf der Krautrock-Seite, die ihr wahrscheinlich auch kennt, krautrockmusikzirkus.de, findet man dazu Informationen, dass dahinter die bekanntere und auch größere Band Lucifer's Friend steht. Das war eine deutsche Band aus dem Progressive Hard Rock und früher Heavy Metal, wo einige später bekannte Musiker mitgemacht haben, unter anderem Peter Hässlein. Ich möchte mich nicht ganz festlegen, ich meine, der hat die ersten Westernhagen-Alben später begleitet. Und unter anderem hat dort auch der sehr bekannte Schlagzeuger Kurt Kress, einige nennen den besten deutschen Drummer, den es gibt, mitgespielt. Also man kann schon mit ein bisschen Recherche und viel rauskriegen, nicht alles, aber hinter elektrischem Essen steht in dem Fall wohl eine echte Band, die halt mal nebenbei was für ein Billiglabel eingespielt hat, unter
Ja.
anderem Namen dann halt.
Ja. Ja, zu erwähnen ist dann noch die Synthesizer-Musik von Commander Perkins, Folge 1 bis 5. Vielleicht kann Markus mehr darüber berichten.
Ja, also es ist wie immer davon auszugehen, dass Dr. Beuermann die komponiert hat. Also die ist, muss man auch gehört haben, die kann man nun wirklich nicht nachsingen. Die ist also schon sehr spacig geworden und dominiert die ersten 5 Folgen von Commander Perkins. Also ich denke, wer sie so ein bisschen ausgespielt hören will, der ist mit den Folgen 1 und 2 ganz, ganz gut bedient.
Ja, kommen wir jetzt zu einem absoluten Highlight in nicht nur dieser musikalischen Phase bei Europa, sondern wahrscheinlich auch insgesamt gesehen, nämlich dem Stück Vivian, einer symphonischen Dichtung von Ernest Chausson, geschrieben 1885, und die Aufnahme, die bei Europa verwendet wurde, stammt von 1956 und ist ursprünglich bei MGM erschienen. Auch hier ist der Weg etwas unklar, wie das dann auf Hörspiele gelangt ist, aber wichtig ist ja letztendlich die Musik selber, denn jeder wird sofort sagen, aha, wenn ich erwähne, diese Musik ist vorrangig aufgetaucht in dem Hörspiel 20.000 Meilen unter dem Meer und noch in einigen anderen Hörspielen nach Jules Verne. Also es ist sehr beeindruckend, sehr stimmig, die Musik. Ja, ich höre mich schon an wie ein Werbesprecher.
Kann man sagen, ja.
Die Werbung lohnt sich aber auch.
Ja.
Also vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, dass dieses Stück ja eigentlich so eine Szene aus der Artus-Sage beschreiben soll und wahrscheinlich wieder Dr. Beuermann die Idee hatte, die im Grunde für Szenen im Zusammenhang mit dem Meer oder mit der See zu verwenden. Und sie passt dort hervorragend, weil sie eben auch ruhige wilde Momente hat, was eben dann auch einen Sturm bedeuten kann oder aufgebrachtes Meer so. Und sehr, sehr ohrenfällig wird sie verwendet, zum Beispiel bei der geheimnisvollen Insel, nämlich nachdem Kapitän Nemo gestorben ist und die Gestrandeten sich aufmachen, die Insel zu verlassen und dieser Vulkan dann ausbricht. Das ist die bewegte Passage aus Vivian. Also ich finde ein ganz großartiges Stück, und für mich war das über Jahre ein Rätsel. Ich hatte mich tatsächlich so weit vorgewagt, dass ich mal mit einem Komponisten Kontakt hatte und gesagt hatte, ich würde vermuten, französische Spätromantik. Und er meinte, ja, das könne sein, aber auf Ernest Chausson bin ich überhaupt nicht gekommen. Und dann hatte jemand auf der Internetseite europa-vinyl.de von Harald Lutz tatsächlich dieses Stück enttarnt. Kleine Anekdote am Rande: Als ich das las, rief ich sofort eine Freundin an, die in der Nähe von dem Saturn-Kaufhaus arbeitete, und ich sagte, du musst sofort dahin und gucken, ob es von Ernest Chausson Vivian gibt. Und sie war da. Ich sage, sofort kaufen, sofort kaufen. Das war also für mich eine unglaubliche Entdeckung, weil ich dieses Stück über alles liebe.
Ja, und ein Rätsel ist ja, du hast es ja im Grunde schon angeschnitten, es ist ja ein klassisches Stück, und obwohl es ja, ich mein Gott, es gibt ja Rundfunksender, die nur klassische Musik spielen und es gibt etliche Fachleute dafür, war es ja lange unerkannt. Also man konnte es nicht identifizieren, obwohl es ja auch so breit eingespielt ist. Es musste ein klassisches Stück sein. Kein Mensch hätte für ein Hörspiel sich so einen Aufwand angetan und so etwas orchestriert. Es war eine fertige Aufnahme und trotzdem blieb sie lange unerkannt. Und vielleicht ist eben noch wichtig zu erwähnen, es gibt ja bis heute auch im Grunde nur vielleicht 10 Einspielungen über die letzten 80 Jahre vielleicht von diesem Stück. Also, obwohl es ja ein sehr schönes, melodiöses Stück ist, ist es ganz selten eingespielt worden und deshalb auch sehr unbekannt, nicht? Also, wir würden es wahrscheinlich ohne die Hörspiele bis heute nicht kennen. Ja, und das ist ein Highlight, dass es entdeckt wurde, dass es so schön eingesetzt wurde. Und ja, das ist sozusagen auch das Ende meiner Phase hier, also bis 1977.
Okay.
Jetzt kommen die Serien.
Jetzt kommen die Serien.
Und damit
Jetzt kommt.
Holger.
Ja, jetzt kommen die Serien und damit Holger. Genau, richtig. Denn jetzt kommt die Ära der Komponisten, über die man eigentlich im Verhältnis zu allem, was wir bisher gesagt haben, am meisten weiß, würde ich vermuten. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber denn jetzt treten Manfred Rürup und Carsten Bohn auf die Bühne. Und das Ganze begann ungefähr 1977, 78 herum. Zur Einleitung möchte ich vorwegschicken, dass ich das Glück hatte, ich habe zu einmal, schon viele Jahre her, Carsten Bohn mal in seinem Studio in Hamburg besuchen dürfen, haben uns dort ein bisschen unterhalten, das war sehr nett. Er hat mir auch meine drei Fragezeichen Nummer 29 signiert. Er guckte
Hoffentlich mit deinem
relativ,
richtigen Vornamen und
ja, ich
nicht mit
wollte,
einem.
wer unseren vorherige Folge gehört hat oder unseren vorherigen Podcast, der weiß, dass ich ein ganz spezielles Autogramm von Werner Cattaneo auf Folge 9 der drei Fragezeichen habe. Aber nein, die Folge 29 ist sauber und super signiert und mit Widmung, das ist ganz toll gewesen damals. Und Carsten Bohn guckte auch wirklich sehr überrascht, als ich ihm zeigte, dass ich die Muster- oder Testpressung von der 29 dabei hatte. Mit Pressdatum drauf, ich glaube, irgendwas im Oktober 1981. Nein, aber das als Basis meiner Recherche war ein, wie gesagt, Besuch und Gespräch mit Carsten vor, ach, das ist über 20 Jahre her. Und dank eines gemeinsamen Bekannten, nämlich Lars, vielen Dank an dieser Stelle, an Lars ein E-Mail-Interview, was ich vor 4 Tagen mit Manfred Rürup führen durfte. Das war natürlich auch toll und brachte uns voran in der Recherche über die damalige Zeit, über die wir jetzt sprechen, nämlich 1978 bis 1982. Ja, es war nämlich so, um 1977, 78 herum gab es eine Wohngemeinschaft in der Schlüterstraße in Hamburg. Schlüterstraße, kann man sagen, ist weitestgehend Univiertel. Markus, korrigier mich, du bist der absolute Hamburg-Insider, aber würde ich sagen, gehört noch dazu. Rund um den
Ja,
Grindel rüber
ja.
Richtung Roten Baumschusssee. Dort gab es eine Musiker-WG, in der die Band Carsten Bohns Bandstand zusammenwohnte, der Manfred Rürup am Keyboard und Carsten Bohn am Schlagzeug angehörten. Und wie so oft bei Musikern in der Hamburger Szene, das ist jetzt eine spekulative Aussage, war auf jeden Fall die Miete knapp und mal wieder säumig. Die Vermieterin des Hauses oder der Wohnung war Heike Dine Körting. Das Haus hatte sie, das ist jetzt nicht bestätigt durch ein Interview, sondern habe ich im Netz gelesen. Das Haus hatte sie wohl von ihrem Mann, Herrn Beuermann, geschenkt bekommen und war Vermieterin des Ganzen. Und da man die Miete nicht zahlen konnte, bot Heike Dine den dort wohnenden Musikern an, komponiert, arrangiert und nehmt mir doch einfach Hörspielmusik auf. Wir brauchen gerade welche. So, das fand man gut. Carsten Bohn war wohl mit der Organisation einer anstehenden Tournee beschäftigt, so Manfred Rürup. Und so hat Herr Rürup angefangen, einfach Musik zu skizzieren mit seinem Vierspurrekorder und hat das Ganze in Carsten Bohns Abwesenheit übernommen und wohl federführend dann gemacht für ein Jahr. Zum Nachhören dieser Musik über diese Phase, die wir da reden, kann man eigentlich die 5 Freunde-LPs oder Kassetten Folge 1 bis 8 verwenden, würde ich sagen. Das ist nämlich bis ab Folge 9 tritt Carsten Bohn dann aufs Feld. Dann beginnt eine völlig neue Ära nochmal. Aber die 5 Freunde Folge 1 bis 8. Ich glaube auch die Tina und Tini Hörspiele, Markus, du weißt das immer besser als ich, fallen in diese Zeit. Also die kann man sich, kann ich da dem Hörer ans Herz legen, wenn er mal Musik von
Ja,
Manfred Rürup hören möchte.
und sogar dieser Sindbad-Vierteiler, der mit Oliver Rohrbeck entstanden ist, da
Ja,
sind so,
richtig.
ich sag mal, im weitesten Sinne orientalische Stücke. Die sind, glaube ich, auch von Manfred Rürup.
Dazu fällt mir gerade ein, kurzes Intermezzo meiner Seite. Es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn man mehr über diese Hamburger Musikszene, über die es ja viele Geschichten gibt. Da gibt es die lustige WG, in der ja Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg und Otto Waalkes wohnten. Da gibt es viele, viele Bands, die aus der Hamburger Szene hervorgingen. Da gibt es Geschichten um das Onkel Pö, eine legendäre Musikkneipe in Hamburg-Eppendorf. Das Buch Sounds of Hamburg. Die Musik der Stadt 1960 bis 2020 ist da eine echte Empfehlung. Ist auch ein aktuelles Buch, ist so erhältlich jederzeit, ist 2021 erschienen. Macht auf mich als, ja, Laien ist falsch, Profi ist auch falsch, irgendwo dazwischen, auf jeden Fall interessierten Leser einen gut recherchierten und fundierten Eindruck. Wie gesagt, Sounds of Hamburg, die Musik der Stadt 60 bis 2020 als Lesetipp dazu. Zurück zum Thema. Man komponierte Musik, die WG legte los. Carsten Bohn war beschäftigt mit der Organisation einer Tournee seiner Band und Manfred Rürup übernahm erstmal das Zepter für etwa ein Jahr. Wie er mir in dem Interview, was wir per Mail gerade führten vor wenigen Tagen, erzählte, kannte man entweder Titel der Hörspiele, die entstehen sollten, oder es gab so grobe Skizzen im Sinne von Beschreibung, wie wir brauchen was Schnelles, was Bedrohliches, etwas Unheimliches. Lasst euch was einfallen. In Summe waren es, schätzt er, ungefähr 20 bis 30 Songs, die je nachdem 2 bis 4 Minuten lang waren. Und Heike Dine Körting hätte halt das übernommen, was ihr passte zu der Stimmung, zu dem Thema, zu der Szene, in der sie gerade war. Markus, war das zu der Zeit nicht bereits Hella von der Ostensacken, die eigentlich in unserer These, glaube ich, entschieden hat, wo was eingesetzt wird? Oder war das wirklich noch Heike Dine Körting, die so weit in der Nachproduktion noch drin war, nach den Sprachaufnahmen?
Naja, in unserer Theorie war es, glaube ich, schon Hella von der Ostensacken, aber wie so oft bei Europa bleibt es dann so bei Vermutungen oder irgendwelchen
Ja,
kleinen
ja,
Querverbindungen oder sowas. Ja.
ja. Ja, okay. Die Musik wurde lustigerweise aufgenommen in den Rüssel Records oder Rüssel Studios. Das waren die Tonstudios von Otto Waalkes, Stichwort Hamburger Szene. Dort nahm man die Sachen auf. Maßgeblich waren da die Musiker beteiligt, die auch dann gleichzeitig bereits bei Carsten Bohns Bandstand mitspielten oder in der Band von Manfred Rürup wiederum, die sich Release Music Orchestra nannte. Von beiden Bands, sowohl Carsten Bohn, da kommen wir später zu, aber auch dem Release Music Orchestra gibt es LPs, die man, glaube ich, auch immer noch mal findet, Stichwort eBay, Discogs und ähnliche Plattformen für den Interessierten. Als Kuriosum dazu gibt es noch die lustige Anmerkung, dass Manfred Rürup früher bereits, bevor das ganze Thema Hörspielmusik etc. losging, eine Band hatte, die Tomorrow's Gift hieß, eine LP eingespielt hatte, wo ein Herr namens Carlo Karges Gitarre spielte. Das wäre jetzt meine Masterfrage an euch zwei. Wer war Carlo Karges, der leider auch bereits verstorben ist? Er wurde später euch auch bekannt und den meisten unseren Hörern, würde ich wetten, denn er war der Texter des Liedes 99 Luftballons von Nena, war Gitarrist bei Nena und war zuvor bei Extra Breit gewesen und hatte unter anderem Hurra, Hurra, die Schule brennt mit eingespielt. Und ich glaube,
Darf ich
egal für welche,
lösen?
ja, bitte. Geniale Reihenfolge.
Wald von
Nein.
Zartling.
Ja. Richtig. Nein, ich denke, das sind Lieder, die jeder kennt, egal für welche Musik er sich interessiert. Aber das nur am Rande zeigt aber, wie verästelt und verwoben das alles irgendwo ist und war. Wie gesagt, mit dem Release Music Orchestra und Carsten Bohns Bandstand und ständig wechselnden Musikern, so irgendwie entstand in den Rüssel Studios diese Hörspielmusik von Manfred Rürup, die dann maßgeblich eigentlich 19 oder ab 1978 verwendet wurde. Markus, wie weit meinst du, ging diese Verwendung? Sie wird ja bis heute eingesetzt, also in den heute noch im Stream oder auf CD erhältlichen Hörspielen von Fünf Freunde, Folge 1 bis 8, ist ja nach wie vor die echte Musik von damals drin. Ist das dir bekannt, dass das weiterverwendet wurde, noch woanders? Also bis 82
Also ich
hin?
glaube, ja, also ich überlege jetzt gerade, also bei den drei Fragezeichen im Gespensterschloss,
Stimmt, stimmt,
da ist
ja.
auf alle Fälle Rürup-Musik dabei. Und bei den drei Fragezeichen war es, glaube ich, hier und da immer vereinzelt. Also die verschwand ja nicht richtig. Also Bohn wurde sehr dominant, einfach diese Musik für ein paar Jahre, aber Rürup war nicht raus aus dem Rennen, nicht?
Ja. Diese Bänder, die man aufnahm, wurden dann, wie mir Manfred schrieb, entweder Frau Körting oder Herrn Beuermann in die Agnesstraße gebracht oder von denen auch abgeholt im Studio. Er hat lustigerweise explizit geschrieben, oder man holte die Bänder am letzten Tag im Studio ab. Also es war auch wie so oft dann bei kreativen Prozessen öfter mal knapp. Aber das ist jetzt, ja.
Das gibt es seit dem Zeitraum der klassischen Musik im weitesten Sinne. Es gibt überliefert die Anekdote, dass man Giacomo Rossini, der immer zu spät fertig wurde mit seinen Kompositionen, dass der von einem Opernintendanten eingeschlossen wurde mit der Drohung, ihn erst wieder rauszulassen, wenn er die Komposition fertigstellen würde. Und Rossini soll also kurz vor der Premiere unter der Tür noch die Noten durchgeschoben haben, die dann sofort zu den Kopisten gebracht wurden, die das dann praktisch für die Orchestermusiker kopierten, damit abends dann die Oper aufgeführt werden konnte.
Ich finde chronisch unpünktlichen Menschen, ich kenne den Trick, ich habe einen chronisch unpünktlichen Freund, ich sage jetzt natürlich nicht den Namen, und wenn ich mich mit ihm um 3:30 treffen möchte, sage ich ihm, wir treffen uns um 3, weil dann weiß ich, das klappt ungefähr auf 3:30.
Raffiniert.
Genial. Warum wurde das nicht mit den Komponisten gemacht? Also sowohl damals bei der Geschichte von Markus als auch hier Ende der 70er in Hamburg. Ich habe dann noch gefragt und wollte wissen, wie der Übergang dann zustande kam, weil ich ja nicht wusste, dass Manfred Rübe und Carsten Bohn derart eng verzahnt sind, was total blöd ist von mir, dass ich das nicht wusste, denn ich habe die LPs von ihnen einzeln alle hier stehen. Ich hätte ja hinten einfach nur lesen müssen. Aber er schrieb mir, dass Carsten und er halt seit der damaligen Zeit gute Freunde sind und bereits zu Frumpy-Zeiten, also Carsten Bohns erster Band, zu der wir gleich kommen. Und das, wie gesagt, er hat es einfach das Zepter scheinbar übergab, als Carsten Bohn dann die Tournee fertig vorbereitet, gespielt oder wie auch immer abgehakt hatte. Um das Kapitel Manfred Rübe dann noch in seiner Chronologie zu beenden, Manfred Rübe gründete 1983 dann mit Charlie Steinberg zusammen die Firma Steinberg Research, und deren Programm Cubase, was ein PC-Programm war und ist, wurde später zu dem Standard zur Aufnahme von digitaler Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir war das ein Begriff. Freunde von mir im privaten Umfeld, die Musik als Hobby machten, verwendeten alle früher immer, also jeder sprach von Cubase. Das war der Name für, ich mache Musik am Computer oder nehme Musik auf und bearbeite sie am PC.
Ach.
Das waren die beiden damals dann, ja. Also über diese Firma kam auch die Bekanntschaft zustande. Dass ich die Gelegenheit bekam, Manfred Rupp einige Fragen per Mail zu stellen. Ja, kommen wir zu Carsten Bohn, der, wie wir ja hörten, über die Musiker-WG oder gerade drüber sprachen, in das Thema auch mit reinrutschte, als Mieter einer Wohnung von Heike Dine Körting. Zu Carsten würde ich kurz einen Tick mehr ausholen, möchte aber eigentlich auch gerne auf unsere Kolumne verweisen, die es zu dem Thema gibt. Das ist die Kolumne, na, ich weiß die Nummer nicht auswendig, 51, einfach perfekt, Hörspielmusik von CB. Da kann man viele Hintergrundinformationen zum Thema Carsten Bohn erfahren. Hier soll es jetzt nur ganz kurz darum gehen. Carsten wurde 18. August 1948 in Hamburg geboren, wurde professioneller Musiker, war Nachfolger von Udo Lindenberg bei den City Preachers und gründete dann die, wir haben das Wort wieder und schon mal gehabt, Krautrockband Frumpy, aus der dann auch einige Musiker später, zum Beispiel Jean-Jacques Kravetz am Keyboard, zu Udo Lindenberg ins Panikorchester wechselten. Carsten Bohn komponierte in Summe dann ab 1978 etwa 98 Songs, wovon ungefähr 78 dann Verwendung fanden in vielen, 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 vielen Hörspielen. Die Einspielungen dazu fanden sowohl in Hamburg als auch in New York statt. Es kann vermutet werden, dass man auch in Hamburg wieder in die Rüssel-Studios von Otto Waalkes ging, um das Ganze aufzunehmen. Und ja, leider kam es dann nach einigen Jahren zu einem Rechtsstreit zwischen Europa/Miller/Sony etc. Und die Musik wurde aus allen Hörspielen wieder herausgeschnitten und die Hörspiele verschwanden vom Markt. Erschien dann später wieder in bearbeiteten Versionen ohne diese Musiken. Und gebt mir recht, widersprecht mir, ich glaube, dass das die prägendste Musik ist und die allen am meisten in Erinnerung blieb. Sicherlich auch deswegen, weil ihre Verwendung in den größten Serien und größten Erfolgen des Labels stattfand, nämlich in den 5 Freunden ab Folge 9, in der TKKG-Serie und in den 3 Fragezeichen-Hörspielen bis irgendwo in die 30er rein. Ich glaube, es ist 39 ungefähr. Wir reden ja aber hier nur über die ersten 30 auf LP erschienenen Folgen. Aber zum einen die Qualität der Musik, als auch die Popularität der maßgeblichen Einsatzorte, nämlich der drei benannten Serien, machte diese Musik so ungeheuer populär bei allen.
Richtig. Ich habe
Wie.
mich damals als Zehnjähriger, als ich die drei Fragezeichen kennenlernte, 1979, damals wirklich schon gefragt, weil ich viel Musik hörte, warum man nicht einiges davon als Single rausgebracht hat und in die Charts gebracht hat, weil das so populär war und so, ja, das kannte wirklich jeder, das war so eingängig, das wäre bestimmt lohnenswert gewesen.
Entschuldigung, wobei man sagen musste, dass zumindest die drei Fragezeichen Folge 29 und die Horror-Pop-Sounds aus der Gruselserie Folge 15 ja wohl wie Blei in den Regalen lag. Also ich weiß nicht,
Ja, es war ja
ob.
dann eben auch Teil der Serie und ich glaube, da war vielleicht eben schon diese große Welle vorbei. Also als das mit den drei
Das mag
Fragezeichen losging
sein.
und diese Titelmusik, die war so präsent und das hat letztendlich die Serie auch so getragen. Also ich glaube, dass die mit anderer Musik bei weitem nicht so erfolgreich gewesen wäre. Das passte alles so zusammen. Ja, schade, dass sich das dann so entwickelt hat mit diesem Rechtsstreit.
Also,
Also wirklich bedauerlich, ja.
dass das über den Berg war, schon das Ganze oder der Hype vorbei, das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte im Freundeskreis diverse wirkliche, ja, heute würde man sagen, wahrscheinlich so Hardcore-Sammler, aber ich hatte drei, vier, fünf Freunde, die wirklich alle drei Fragezeichen-Kassetten hatten. Und diese waren total genervt von der 29. Also, die waren wirklich so mit, da ist nur diese scheiß Musik drauf die ganze Zeit. Das braucht doch kein Mensch, ich will Geschichten hören. Das war so das, und ich fühlte mich wie so ein, der absolute Nerd, der ich wahrscheinlich auch war oder bin, weil ich sagte, die ist doch total geil, diese Musik. Also ich war da so begeistert von.
Es hatte nur einen immensen Nachteil, auch bei der Horror-Pop-Sounds, dass die Stücke teilweise mit Geräuschen unterlegt waren.
Ja.
Nicht? Also um das Ganze wieder als so ein Pseudo-Hörspiel oder so stimmungsmäßig zu unterlegen oder aufzupeppen, wie auch immer. Also die reine Musik hätte ich schöner gefunden und das wäre natürlich heute ein ganz anderer Wert, wenn man die Musiken ja pur hätte, sozusagen pur vorliegen hätte. Ja, und ich glaube, dass das eben in so einer hohen Folgennummer erschien, bei den drei Fragezeichen 29. Da waren die Hörspiele, ich sag mal so, da waren die über ihren Zenit. Das hört sich heute
Nee.
nach, ich weiß nicht, 200 Folgen ohne natürlich verrückt an, aber doch, klar, sicher. Folge 30 ist ja schon nicht mehr so doll, muss man ganz eindeutig sagen.
Na, ich glaube, ein Punkt war auch dieses etwas merkwürdige Cover der Folge 29, was so ein bisschen, das sah ja so ein bisschen selbstgemacht aus irgendwie, als wenn man irgendwie so den Wettbewerb ausgerufen hatte, wie stellt ihr euch die drei Fragezeichen vor? Also was malt ihr euch doch mal? Und dann so Folge 29, das war so irgendwie in meinen Augen nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war kein Hörspiel, aber es war auch nicht so ein wirkliches Highlight, so hier ist die Musik oder so, also auch ein bisschen improvisiert vielleicht
Es war ein
so.
bisschen absurd, weil ja auch reingesprochen wird, dass ja, ich
Ja,
glaube, hinten steht drauf im
Fragen,
Sinne von.
Fragen.
Ja, es wird doch auch hinten drauf geschrieben irgendwo, hier ist die Musik für die Verwendung in euren Hörspielen oder sowas. Gibt es nicht so einen Satz da irgendwo drauf? Ja, aber dann quatschen ja die Originalsprecher da rein. Oder FJ Steffens erzählt auf einmal ein Zitat aus der Silbermine. Das ist ja auch etwas unpassend, wenn man selber ein Hörspiel aufnehmen will.
Ja, und es war auch ein Outing irgendwo, nicht? Also man, die Kinder zu der Zeit, die hatten keine Sprecher vor Augen, keine, ne? Das
Ja,
entstand alles
ja.
im Kopf, diese Figuren. Und auf einmal waren die auf dem Cover vorne und hinten, also gezeichnet und hinten als Foto. Und ich weiß noch, der Oliver Rohrbeck, der hatte da, glaube ich, schon so ein bisschen diese Punkerphase. Da standen schon die Haare so hoch. Also so stellte man die sich eigentlich nicht vor. Also ich nicht. Und das ist ja auch immer das Ende der Illusion, wenn man dann so ein Foto serviert bekommt.
Naja, ihr hattet es ja
Und
gut. Ich hatte nur die Kassette damals von der 29.
okay.
Da war das Foto hinten ja gar nicht drauf. Ich
Okay.
hielt das Cover wirklich für einen von, also wer auch immer sich das ausgedacht hat, aber so sehen die drei ja nicht aus. Dass das die nachgemalten Köpfe waren, habe ich ja gar nicht wissen oder kontrollieren können. Ich
Da
habe
ist
gedacht,
eine
das hat sich
ganze
jemand ausgedacht.
Generation betrogen worden. Das muss man mal
Ja,
sagen.
mal wieder. Und du spielst wieder auf Waldfried Zartling an. Ich bin mir dem Zitat bewusst von dir selbst. Aber gut, kommen wir zurück zum eigentlichen Kern der Sache. Und das ist die unfassbar gute Musik von Carsten Bohn, von der ich wirklich ein Riesenfan bin, wie man vielleicht mittlerweile gemerkt hat. Und ja, leider wurde dann aufgrund, wie gesagt, des besagten Rechtsstreites, zu dem wir uns hier weder spekulativ noch sonst wie äußern möchten, die Musik ausgetauscht und rausgenommen. Für mich sind die Wiederveröffentlichungen uninteressant. Ich habe Folge 1 bis 30, wie wir drei als LP hier stehen und nur so ist für mich die drei Fragezeichen so, wie sich's gehört und alles richtig und korrekt. Es ging natürlich dann noch weiter, nachdem Carsten Bohn aufgehört hatte, für Europa zu komponieren. Denn das ganze Thema Hörspielboom, was Ende der 90er einsetzte, dank des Internets etc., war sicherlich einer der Beweggründe dafür, die Carsten Bohn veranlassten, seine Originallieder neu einzuspielen und zu veröffentlichen. Deswegen ist es auch so leicht, diese Phase von Europa-Hörspielmusik heute nachzuerleben. Es erschien von Carsten Bohns Bandstand in leicht veränderter Besetzung vier CDs in Summe, wovon ich maßgeblich die CDs 1, 2 und 3 empfehlen möchte, weil sie die LP-Ära umfassen. Die Folge 4 spiegelt dann die Musik wieder, die nur noch in Hörspielen verwendet wurde, die auf Kassette erschien. Aber die Folgen 1 bis 3 von besagten LPs, Brand New Oldies heißen sie, gibt es als LP und CD. Ich wollte gerade MC sagen, aber nein. So wie im Stream, auch bei den gängigen Streaming-Plattformen erhältlich, sind Neueinspielungen der bekannten alten Stücke in voller Länge und so, wie sie mal gedacht waren vom Komponisten. Und ich habe mir aus diesen drei oder vier CDs meine persönliche Lieblings-Best-of-Playlist gemacht. Und wenn ich nicht die LPs auflege, dann läuft diese Playlist wirklich, wirklich oft bei mir, weil ich eben so großer Fan der Musik bin. Und ich bin mittlerweile auch vor etwa 20 Jahren auf die Band Steely Dan gestoßen und die macht so eine Art Pop, Jazz, Rock, wie auch immer man, der Hardcore-Musikfan mag mich da korrigieren. Ich bin ein Riesenfan der Band und kann die nur jedem empfehlen, der Carsten Bohns Musik mag. Und ich bin auch der Meinung, dass Carsten Bohn Fan von Steely Dan war, denn die Parallelen sind wirklich, wirklich hörbar phasenweise. Und obendrein kann man noch gut die drei Alben von Carsten Bohns Bandstand hören, die zwischen 77 und 79 erschienen, meine ich. Alle drei Alben sind in der Kolumne von mir über das Thema Carsten Bohn erwähnt und einfach empfehlenswert, weil es viele, viele Parallelen zu entdecken gibt. Auch da sind Instrumentalstücke drauf. Auf jeder ist immer ein Stück drauf, wo man wirklich sagen kann, das hätte auch jederzeit Hörspielmusik sein können. Also das ist wirklich auffällig, wie, ja, wie einfach dieser Stil eines einzelnen Musikers in seinen Kompositionen so durchschlägt. Generell hat Carsten Bohn ja wahnsinnig viel gemacht. Also jetzt mal völlig losgelöst von den drei Alben, die sicherlich eher in der Hamburger Musik, Krautrock, wie auch immer Szene, also Humor Rumor von 77, Mother Goose Shoes von 79, CB Radio von 80, die sicherlich jetzt nicht ein riesen Publikumserfolg waren, sondern eher dem Insider und Musikliebhaber vorbehalten waren. Die Hörspielmusik war sicherlich jetzt auch nichts, was ihn einem breiten Publikum bekannt machte. Bekannt machte ihn sicherlich dann im Rahmen der Möglichkeiten, dass er mit in New York, wo er lebte zwischen Ende der 70er und Mitte der 80er, dass er in der Mitglied der Jan Hammer Band war. Jan Hammer war ein Jazzpianist, der die Titelmusik für die Serie Miami Vice zum Beispiel komponiert hatte und damit sehr erfolgreich war. Und Carsten auch bereits mit der Band Frumpy, zumindest in Deutschland, auf jeden Fall große Popularität erlangt hatte. Später kam es dann ja auch Ende der 80er zu einer Reunion der Band Frumpy. Und er später auch mit Udo Lindenberg zum Beispiel zusammengearbeitet hat. An dem Album Atlantic Affairs bin ich der Meinung von Udo. Und auch sehr, sehr viele Filmmusiken einfach komponiert hat fürs Fernsehen. Es gibt diverse, viele, viele sogenannte 90-Minüter für die ARD, ZDF etc., wo die Musik von Carsten Bohn drin ist. Der Einsatz der Musik ist bei Europa ganz, ganz oft ganz, ganz großartig. Also das finde ich wahnsinnig oft sehr, sehr passend. Ich habe selten Szenen, und das habe ich bei anderen Labels durchaus, wo ich denke, was soll denn jetzt diese Musik? Also egal, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, ich empfinde sie häufig als unpassend. Und da finde ich, hat Europa ein wahnsinnig gutes Händchen gehabt, ganz oft. Und maßgeblich, klar, ich mag die Phase am liebsten, aber in der Zeit Rürup und Bohn, ganz klar, ab Ende der 70er, aber auch, vielleicht weil ich es am besten kenne, in der Ära Huibu zum Beispiel, die Musik, die dort verwendet wird, finde ich einfach wahnsinnig passend für einen Hörspiel, was auf einem Schloss oder in einer Welt spielen soll, in der es König, Königin und Gespenster und so weiter gibt. Und
Ich
das.
denke einfach, das war Beuermanns Schule, ne? Der hat einfach am Anfang sehr, sehr große Duftmarken gesetzt. Ich vermute mal, dass es dann auch so Konrad Hallweiler von der Ostensacken übernommen haben. Aber wie gesagt, das ist nur alles nur Theorie. Und dass da einfach von Anfang an einfach sehr viel Bewusstsein da war bei dem Label für die richtige Verwendung der Musik.
Das.
Aber nun fehlt uns immer noch eine Komponistin, um den Reigen abzuschließen.
Ja, da komme ich auch gleich drauf. Ich würde noch kurz einmal sagen wollen, dass nach meiner Meinung, ich kenne ab viele andere Labels nicht so intensiv gehört wie das Europa-Label, aber die anderen großen Bekannten, Fontana, Maritim, etc., etc., finde ich die Qualität der Musik oder die Wichtigkeit, die Musik in Hörspielen eingeräumt wurde, schreibe ich ganz klar Herrn Beuermann zu. Denn das ist in der Güte und Qualität in mir keine anderen Bekannten, weder bei Kurt Wietake noch bei Herwald etc., bei den großen Regisseuren von Hörspielen oder für den Kinder- und Jugendbereich, ist Musik ein derart breiter Platz gegeben worden, finde ich. Also es gibt Fünf-Freunde-Hörspiele, da sind 18 Musikeinsätze auf einer Seite, bei einem Hörspiel, was vermutlich um die 20 Minuten pro Seite lang ist. Das ist schon wirklich viel, aber es machte für mich das Hörspiel immer besser.
Ja, dass die Stimmung so getragen wird, dass das so
Genau.
nachhaltig ist, ne? Also die
Ja.
Szenen sind toll unterlegt. Und das Schöne ist ja eben auch durch diese Vielfalt der Musik, nicht? Von der Klassik bis Rock, Pop, Schlager, ganz verschiedene Quellen und Sounds und ähnliches ist ja auch bei Geräuschen letztendlich. Also es ist unglaublich ja, abwechslungsreich und toll ausgesucht.
Kommen wir zur besagten letzten Musikerin vermutlich. Das gehört jetzt, glaube ich, ins Reich der Fabeln. Wer seine Kassetten oder LPs aus der Zeit, ja, wann war das, Markus? Auch so, Ende der
Naja,
70er, ab Ende der
ja,
70er.
Anfang der 80er.
Steht
Nee,
dort ab
Ende
und
der
zu.
70er, du hast recht, ja, Ende der
Okay,
70er.
da steht Betty George manchmal. Und Betty George ist nach unserem Stand der Recherchen ein Sammelpseudonym verschiedener Hörspielkomponisten oder Hörspielmusikkomponisten natürlich. Da ist bis heute eigentlich wohl. Korrigiert mich immer, wenn ihr mehr wisst, kein klarer, echter, faktenbasierter Kenntnisstand vorhanden. Es geht um maßgeblich nicht um Jazz, Pop, Rock, Fusion-Kram, über den wir gerade gesprochen haben, sondern um sehr orchestrale Musik. Verwendet wird diese in der Gruselserie zum Beispiel bei Flash Gordon, bei Perry Rhodan oder Dallas, was ja nur noch als MC erschien. Aber es waren teilweise klassische Kompositionen, die dann, ja, in Varianten oder Variationen verfremdet wiedergegeben wurden. Beispiel dafür, Markus, da bist du einfach der Kundigere. Nennen Sie doch mal bitte eben.
Ja, das kann ich gerne machen. Also so recht augenfällig oder in Erinnerung bleibt wahrscheinlich der Schluss der ersten Seite von die drei Fragezeichen der Phantomsee, als sie sich in dieser Geisterstadt bewegen. Die Musik ist eine eindeutige Variation oder Ableitung. Variation ist nicht das richtige Wort. Sagen wir so, eine nachempfundene Musik zu dem Original von Ferdy Groffé, die Grand Canyon Suite. Da gibt es einen Satz, der halt heißt Cloudburst und schildert ein Unwetter im Grand Canyon. Und da ist, das ist eindeutig hörbar, die Vorlage für zum Beispiel das Stück am Ende der ersten Seite vom Phantomsee. Recht verfremdet, aber auch ganz gut herauszuhören sind einzelne Elemente aus Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps, die Frühlingsweihe. Die aus dieses Werk besteht aus mehreren Sätzen und einzelne Themen werden da auch wieder sozusagen durch die Komponisten, die unter diesem Pseudonym Betty George zusammengefasst sind, wieder aufgegriffen. Ich verzichte bewusst aufs Nachsingen, was jetzt auch bei Igor Strawinski ein bisschen schwierig wäre, zugegebenermaßen. Ein von mir sehr geliebtes Stück, das wäre so mein letztes Beispiel dann. Ist als Vorlage wahrscheinlich gewesen der Danse Macabre von Camille Saint-Saëns, der Totentanz. Da ist nicht, da ist eher, da ist kein, sozusagen diese Neukomposition von Betty George ist weniger eine Variation als ein Aufgreifen der Struktur, würde ich mal sagen. Also sehr eindrucksvoll oder auch in vielen einzelnen Passagen wiedergegeben bei Flash Gordon 5. Die Verräterin aus dem ewigen Eis, und zwar nachdem Dr. Zarkov diesen Mord an Flash Gordon da entdeckt, den Mord nicht, sondern jemanden entdeckt, der da irgendwie Flash Gordon ermorden will. So ist es wohl richtiger. Und von da an, und auch die Szenen draußen im Eis, als Prinzessin Carmen da auch angeschossen wird, das ist halt dieses Stück, was von dem wir natürlich keinen Namen haben, aber was für mich deutlich angelehnt ist an den Danse Macabre. Man mag ihn Glockenwalzer nennen, weil da immer halt diese Röhrenglocken vorkommen. Für mich war immer der Eiswurmwalzer, weil halt die Szene mit dem Eiswurm davon so eingebettet ist, ja. Aber da gibt es
Okay.
eben leider sehr, sehr wenig Informationen, wer, wann, wie, wo, welches Stück komponiert und eingespielt hat. Die genannten Serien, Holger von dir, also Flash Gordon, Perry Rhodan, Dallas und so weiter, zum Teil auch drei Fragezeichen, mögen da als Vorlage dienen.
Okay, damit wären wir eigentlich dann durch, was die LP-Ära angeht. Wir sind jetzt schon sehr nah an das Ende der Schallplatte bei Europa herangekommen. Dann würden wir jetzt zum Abschluss, ich übernehme hier jetzt einfach mal kurz, darauf zu sprechen kommen, dass unser Podcast, das Europalava, ein Jahr alt geworden ist. Wir haben am 2. Oktober letzten Jahres die ersten beiden Folgen hochgeladen und ja, haben uns in der Vorbesprechung zu dieser Folge vorhin einfach mal gefragt, wie findet ihr den Podcast denn mal so ganz. Und das soll nicht jetzt auf Eigenlob hinauslaufen, denke ich, aber wir haben uns nämlich gefragt, wo stehen wir mit dem Projekt, wie zufrieden sind wir, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen. Dem sei gesagt, wir sind, glaube ich, kann ich für uns alle drei sprechen, sehr zufrieden damit, wie es uns Spaß macht. Wir haben Spaß daran, das Ganze zu machen für uns, für euch. Wir freuen uns immer, wenn es Feedback gibt. Die Hörerzahlen, und das kann man sehen. Wir sind bei einer Agentur, die das Ganze für uns online hochstellt auf die verschiedenen Plattformen. Bei stabil zunehmenden über 1000 Abrufen pro Monat oder so, pro Folge, wie man will, je Betrachtungsweise. Wir hatten keine Erwartungshaltung an das Ganze, deswegen finden wir die Zahl erstmal gut und freuen uns darüber sehr und freuen uns vor allen Dingen auch, wenn wir von euch was hören. Man kann uns seit neuestem auch auf Instagram finden. Dort könnt ihr gerne mal nach dem Europalava suchen. Dort sind wir zu finden. Dort werden auch neue Folgen verlinkt, etc. Ihr könnt uns jederzeit über die Homepage www.claudius-brack.de erreichen und anschreiben. Dazu würden wir in diesem Falle jetzt auch mal zum ersten Geburtstag richtig aufrufen wollen. Das geht, wie ihr wisst, sicherlich bei Instagram oder aber an unsere E-Mail-Adresse. Das ist podcast@claudius-brack.de. Gibt es dazu Anmerkungen von eurer Seite noch, Carsten, Markus?
Spenden nehmen wir auch entgegen.
Spenden nehmen wir auch entgegen, ja.
Vorsichtig, keine Kommerzialisierung. Von meiner
Vielleicht
Seite
gibt es
auch
ja da
danke.
draußen einen Hörspielsprecher oder irgendjemand, der Informationen zu dem Label hat, die interessant werden. Das wäre natürlich ein Highlight.
Ja, dann übergebe ich jetzt nochmal wieder an Markus, der das Vergnügen hat, die nächste Folge anzukündigen.
Ja, die nächste Folge widmet sich einer Miniserie, wenn man das so nennen darf, ist immer die Frage, wie man Serie definiert. Das sind Hörspiele, die für viele unserer Generation zu einem Zeitpunkt erschienen, als man für sowas noch gar nicht so das Ohr hatte, nämlich im Jahr 1973. Und zwar drei Einzelhörspiele um Perry Rhodan. Es gab ja einmal diese Kassettenserie aus den 80er Jahren mit Uwe Friedrichsen und Judy Winter, die ja ganz chronologisch auch mit Band 1 der Perry-Rhodan-Saga anfing. Aber 1973 gab es drei Einzelhörspiele, die zumindest aus heutiger Sicht ziemlich wahllos aus dem ganzen Kanon herausgepickt wurden. Und zwar sind das die Folgen Invasion der Puppen, Aufruhr in Terrania und Planet des Todes. Und den drei Folgen werden wir uns nächstes Mal widmen. Ja, und so verbleibt uns dann für heute nur uns zu bedanken für euer Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Lasst gern von euch lesen, was wir richtig machen, was wir falsch machen, was für Ideen ihr habt. Und dann hören wir uns das nächste Mal mit Perry Rhodan. Ja, und für heute sagen wir Tschüss und vielen Dank.
Wir hören uns.
Ja,
Danke.
tschüss.
Jo,
Tschüss.
tschüss.
Ciao.
Ciao.